Wir haben es gerade schon gehört, wir setzen heute inhaltlich nochmal einen Schritt weiter fort vom vergangenen Sonntag. Der Predigttext heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, ist ein etwas längerer Abschnitt gegenüber dem einen Vers vom letzten Sonntag, Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Eines Tages versammelten sich die Pharisäer bei Jesus und dazu noch eine Anzahl Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren. Sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen Händen aßen, das heißt, dass sie die Hände vor dem Essen nicht nach der religiösen Vorschrift gewaschen hatten. Denn die Pharisäer und auch alle anderen Juden richten sich nach den Vorschriften, die von den früheren Gesetzeslehrern aufgestellt und dann weiter überliefert worden sind. Sie essen nichts, wenn sie sich nicht vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich nicht ganz im Wasser untergetaucht haben. So befolgen sie noch eine Reihe von anderen überlieferten Vorschriften über die Reinigung von Bechern, Krügen, Kupferschüsseln und Sitzpolstern. Daher fragten die Pharisäer und Gesetzeslehrer Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die von den früheren Gesetzeslehrern aufgestellt worden sind, die uns überliefert wurden? Warum essen sie mit unreinen Händen? Jesus antwortet ihnen, euch Scheinheilige hat der Prophet Jesaja treffend im Voraus beschrieben. In seinem Buch heißt es ja, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Das Gebot Gottes, das schiebt ihr an die Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die von Menschen stammen. Jesus fuhr fort, sehr geschickt bringt ihr es fertig, das Gebot Gottes außer Kraft zu setzen, um eure überlieferte Vorschrift zur Geltung zu bringen. Mose hat bekanntlich gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer zu seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt, wird mit dem Tod bestraft. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das bedeutet, was ihr als Eltern von mir bekommen müsstet, das ist für Gott bestimmt. Dann braucht er für seine Eltern gar nichts mehr zu tun. Ja, ihr erlaubt es ihm dann nicht einmal mehr. So setzt ihr Gottes Wort außer Kraft und ersetzt es durch eure eigenen Überlieferungen. Dafür gibt es noch viele andere Beispiele. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift. Nichts, was der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn unrein machen. Nur das, was aus ihm herauskommt, das macht ihn unrein. Als Jesus sich von der Menge in ein Haus zurückgezogen hatte, fragten ihn seine Jünger, wie er das gemeint habe. Er antwortete, seid denn auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht? Alles, was der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn nicht unrein machen, weil es nicht in sein Herz, sondern nur in den Magen gelangt und dann vom Körper wieder ausgeschieden wird. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Aber das, fuhr er fort, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habsucht und Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und das macht ihn unrein. Am vergangenen Sonntag hatten wir gesagt, das Herz bedeutet in der Bibel das Innerste eines Menschen, seinen Personenkern, das Zentrum, von dem her sein ganzes Leben gesteuert wird. Die Frage, wie es um dieses innere Steuerzentrum bestellt ist, das ist ein Generalthema in der ganzen Bibel. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir hier an ein Grundproblem unserer menschlichen Existenz rühren. Auf den ersten Blättern der Bibel fängt das bereits an. Nach dem Sündenfall heißt es, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und das zieht sich bis fast hin zum Ende der Bibel, wenn der Hebräerbriefschreiber die Gemeinde aufruft: Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat, das sich von dem lebendigen Gott abwendet. Die Frage, wie es um das menschliche Herz bestellt ist, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Israels und letztlich auch durch die Geschichte der Menschheit. Wenn man diese Aufforderung aus dem Hebräerbrief bedenkt, dann ist das Problem auch für die neutestamentliche Gemeinde ja nicht abgehakt. Ganz im Gegenteil. Diese Aufforderung im Hebräerbrief hätte es gar nicht gebraucht, wenn das Problem ein für allemal gelöst worden wäre. Bei der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Gesetzeslehrern auf der einen und den Pharisäern auf der einen Seite, Jesus auf der anderen, was Markus hier schildert, da geht es genau um dieses Grundproblem. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sie regen sich auf. Deine Jünger essen mit unreinen Händen. Ich hatte am letzten Sonntag erzählt, dass mein Vater uns zu Hause ja auch ermahnte, wenn wir mit ungewaschenen Händen an den Tisch kamen und Abmarsch ins Bad, Hände waschen. Allerdings ging es den Pharisäern hier nicht nur ums pure Händewaschen. Ihnen ist es vielmehr ein Dorn im Auge, dass die Jünger sich nicht an die religiösen Vorschriften halten. Sie selber bemühten sich nämlich, alle Vorschriften genau zu befolgen. Markus deutet das in den ersten Versen an, wenn er beschreibt, wie detailliert die Pharisäer und die Gesetzeslehrer diese überlieferten Regeln beachteten. Der Hintergrund ist, im Judentum hatte man im Laufe der Zeit ein ausgeklügeltes und fein verästeltes System geschaffen, in dem es bis zu 10 Reinheits- und Unreinheitsgrade gab. Und rein war danach, wer alle diese Grade beachtete. Wenn man sich mit diesen Regeln mal im Detail beschäftigt, dann kann man einen zu viel kriegen. Wer das alles einhalten wollte, der kam ins Rotieren. Und auf dem Hintergrund wird auch verständlich, warum Jesus den Gesetzeslehrern an einer anderen Stelle einmal vorwirft: Ihr ladet den Menschen kaum tragbare Lasten auf, denn dieses ausgeklügelte Reinheitssystem konnte einen fertig machen. Nur ein einziges Beispiel. Für einen Pharisäer bedeutete es schon eine erhebliche Verunreinigung, wenn er zufällig auf einem Kleidungsstück saß, das einem armen, ungebildeten Mann vom Land gehörte, der sich in der Bibel nicht auskannte. War der Fromme mit so einem Kleidungsstück in Berührung geraten, der musste noch nicht mal die Person angefasst haben, der musste nur mit dem Kleidungsstück so einer Person in Berührung gekommen sein, dann musste er sich sofort einer gründlichen Reinigung unterziehen, weil er nach religiösen Vorstellungen unrein geworden war vor Gott. Als rein galt, wer alle diese Regeln einhielt. Und die Pharisäer waren bemüht, dabei an der Spitze zu stehen. Niemand sollte ihnen einen Vorwurf machen können. Und sie wähnten sich damit auf der überlegenen Seite. Und genau das bekommt Jesus hier in dieser Begegnung, die geschildert wird, zu spüren. Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften? In seiner ausführlichen Antwort geht Jesus auf das Problem mit dem reinen und unreinen Herzen aus der Sicht Gottes gründlich zu Leibe. Und in seiner Antwort tut er nicht weniger, als das ganze ausgefeilte religiöse System, das da entwickelt worden war, aus den Angeln zu heben. Und er greift dabei sogar zunächst auf die alttestamentlichen Propheten zurück. Schon die hatten gesagt, dass Gott nicht an einer äußerlichen Art von Reinheit interessiert ist. Ihm geht es um das Herz, um die Steuerzentrale eines Menschen. Verunreinigung geschieht in den Augen Gottes nicht durch äußerliche oder eingebildete Verschmutzung. Sie kommt durch ein Herz, das nicht vorbehaltlos dem lebendigen Gott zugewandt ist. Und genau das zitiert Jesus aus dem Propheten Jesaja, wo es sehr drastisch ausgedrückt wird. Dieses Volk, sagt Gott dort, hält sein Herz fern von mir. Und ihre Furcht vor mir ist nur auswendig angelerntes Menschengebot. Menschen verunreinigen sich dadurch, dass ihr Herz, ihre Steuerzentrale von Gott abgewendet ist. Ihr Verhalten und die Taten, die dann aus so etwas folgen, die sind nur noch äußere sichtbare Zeichen von dem, was eigentlich das Kernproblem ist. Der Kern des Problems liegt im Menschen selbst und nicht außerhalb von ihm. Daran erinnert Jesus hier die Pharisäer als allererstes, aber auch, wie wir dann im Verlaufe der Schilderung erfahren, seine Jünger hatten offenbar Schwierigkeiten, das überhaupt zu verstehen. Mit detaillierten menschlichen Regeln, die man sich so selber gegeben hat, erreicht man keine Reinigung vor Gott, keine Reinheit vor Gott. Und mehr noch, sagt Jesus, ihr entkräftet sogar Gottes Gebote und ersetzt sie durch eure eigenen Vorschriften. Und das ist ja auch so schön, wenn ich ein System habe, in dem alles passt. Und wo es immer noch welche gibt, die unreiner und damit schlechter sind als ich. Damit stehe ich ja selber automatisch immer verhältnismäßig anständig da. Ich kann immer auf andere zeigen, die ja noch erheblich viel mehr Nachholbedarf haben als ich. Und genau das hat die Pharisäer hier ja im Blick auf die Jünger Jesu getan. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Manchmal, nehme an, das wird vielleicht dem einen oder anderen so gegangen sein, manchmal kam ich mit einer Zensur nach Hause, von der meine Mutter nicht sehr erbaut war. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich war, mir gefiel sie auch nicht so. Ich hätte da auch lieber eine etwas bessere Zahl drunter stehen gehabt, als die Zahl, die da drunter stand. Aber wenn ich damit nach Hause kam, bemühte ich mich eiligst herauszustreichen, dass es noch etliche gab, die viel schlechter geschrieben hatten als ich. Meine Note war noch gar nicht das untere Ende. Da kamen noch einige. Meine Mutter kannte das Spiel. Und am Ende meinte sie dann nur, warum verteidigst du dich immer mit denen, die noch schlechter sind? Warum nimmst du dir nicht die Besseren zum Vorbild? An wem willst du dich denn orientieren? Eigentlich war die Sache klar. Ich hatte eine schlechte Note geschrieben, da biss die Maus keinen Faden ab. Und nun versuchte ich, die Konsequenz elegant zu umgehen, dass ich mich auf den Hosenboden setzen und etwas mehr tun müsste. So simpel, so einfach. Ich hatte nur keine Lust gehabt vorher dazu. Und da war es ja so entlastend, dass es da noch Schlechtere gab als mich. Meine Mutter zeigte in solchen Situationen einfach ganz nüchternen Durchblick. Natürlich gibt es solche, die schlechter sind als du. Aber hilft dir das auf Dauer? Du willst doch nur der Tatsache ausweichen, dass das Problem bei dir liegt. Du müsstest etwas mehr tun. Und ich empfehle dir, dich das nächste Mal vorher hinzusetzen und dich mehr mit dem Stoff zu beschäftigen. So ähnlich war das bei den Pharisäern. Solange sie ihre Beziehung zu Gott auf die Frage der äußeren Reinheit beschränken konnten, war in ihren Augen alles bestens. Sie hielten sich an die Regeln und es gab ja so viele im Volk, die noch viel schlechter waren als sie. Aber als Jesus hier an das wirkliche Kernproblem rührt, da wurde es auf einmal kritisch. Da lag und da liegt wohl bis heute der Hase im Pfeffer. Die tiefste Not ist nicht außerhalb von mir um mich herum, sondern in meinem Herzen, in mir. So manches Mal, wenn ich mein Problem jemand anders in die Schuhe schieben will, versuche ich, die Konsequenzen zu umgehen, die ich vielleicht ziehen müsste. Ich verlagere sie einfach weg von mir, hin zu jemand anders. Damit bin ich das Problem ja los. Die anderen sind ja noch schlechter. Vermeintlich bin ich das Problem los. Und von diesen Verschiebespielchen hatten die Pharisäer einige Nummern auf Lager. Nur bevor wir auf sie herabschauen, wir sind vermutlich aus ähnlichem Holz geschnitzt. Wir kennen solche Tricks auch. Das, was mich im Tiefsten angeht, mein Kernproblem, die Not mit meinem Herzen, kann ich auf vielerlei Weise lösen. Ich erkläre es mit den äußeren Umständen. Mit der Familie. Sie alle sind eigentlich das Problem. Ich bin doch ganz okay. Oder wenn ich mir andere in der Gemeinde angucke, dann gehört mir ja noch ein Orden verliehen. Mein Engagement und meine Opferbereitschaft muss mir ja erstmal jemand nachmachen. Oder ich rede mein Problem einfach schön, zu etwas Positivem. In der ehemaligen DDR war die Staatsführung darin Meister. Sie gaben ohne weiteres zu, dass sie ihr Endziel noch nicht erreicht hätten, den wahren Kommunismus, wo alle Menschen gleich sind und keiner mehr unterdrückt wird. Sie sagten, wir sind noch in einem Durchgangsstadium zum wahren Kommunismus. Und das nannten sie real existierenden Sozialismus. Diese unmögliche Wortschöpfung hörte sich sehr beeindruckend an, aber sie mussten nicht mehr eingestehen, dass sie mit ihrem kommunistischen Ideal gescheitert waren am real existierenden Menschen. Auch die Gemeinde Jesu ist nicht vollkommen. Das werden wir erst bei Gott sein. Wir sind noch im Durchgangsstadium auf dem Weg zur Vollendung. Reden wir dieses Durchgangsstadium unter der Hand auch schön? Wir sind doch schon so toll. So ist es nun einfach mal. Wir sind ja auch nur Menschen am Ende. Dann brauchen wir uns am Ende auch nicht mehr kritisch zu hinterfragen oder zu ändern womöglich. Sondern wenn bloß erstmal alle so wären, wie wir schon sind. Genau so verhielten sich die Pharisäer. Den Pharisäern war es unbequem, was Jesus ihnen sagte. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Aus seinem Herzen kommen nämlich die bösen Gedanken, Betrug, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und so weiter. Es ist nicht das richtige Gesangbuch, die richtige Kleiderordnung, das Geld, das jemand gibt, das beeindruckende Engagement in der Gemeinde, das in den Augen Gottes akzeptabel und rein macht, sondern Gott will ein reines Herz. Ein Herz, das ihm vorbehaltlos zugewandt ist. Da, sagt Jesus hier, liegt das Kernproblem. Und wo ich das eingestehe, wo ich das nicht mehr schönrede, da beginnt der erste Schritt der Heilung, der Reinigung zur Reinheit. Wer bestimmt in meiner Steuerzentrale? An wem orientiere ich mich? In der Bibel steht ein Satz, den hat einer der Weisen der damaligen Zeit gesagt. Letztlich kommt er aber von Gott, der Quelle aller wahren Weisheit. Und dieser eine Satz, diese Aufforderung, die geht durch alle Schichten meiner Selbstrechtfertigung, meiner Erklärungsbemühungen hindurch bis zum Zentrum. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gib mir dein Herz. Darum geht es im Kern. Was für Folgen könnte es haben, wenn Gott die Steuerzentrale meines Lebens immer wieder in seine Hände bekäme? Dann bekäme mein Leben eine neue Würde und eine ungeahnte Ausstrahlung. So zu leben, dass Gott immer wieder die Steuerzentrale unter seine Verfügung bekommt, so zu leben, ist nicht immer leicht. Aber ich habe auf diesem Weg einen starken und einen barmherzigen Verbündeten, Jesus. Er ist die Barmherzigkeit Gottes in Person. Daran hat uns vor 14 Tagen die Jahreslosung unter anderem gerade wieder erinnert. Und am Ende, ganz am Ende, wenn wir alle Rechtfertigungen zu unserer Verteidigung vorgebracht haben, alles gesagt haben, was wir ins Feld führen können, warum wir doch besser sind. Und wenn wir merken am Ende, dass wir mit unseren Äußerlichkeiten nicht weiterkommen, wenn wir anfangen zu spüren, was in unserem eigenen Herzen drinsteckt, dann am Ende, ganz am Ende, bleibt uns auch als Erwachsene nur noch ein altes Kindergebet. Dieses Gebet ist ganz schlicht und man kann es nur demütig mitbeten. Ich bin klein, sehr klein, gegen die Abgründe in meinem Herzen. Ich bin klein. Mein Herz, mach rein. Soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Dieses Gebet hätten die Pharisäer vermutlich nicht mitgebetet, fixiert auf ihre äußerliche Frömmigkeit und ihre Regeln. Und wir? Beten wir es mit von Herzen. Jesu Wort gilt, das wir am Eingang dieses Gottesdienstes noch einmal hörten. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen.